Der zweite Satz aus dem Streichtrio von Gideon Klein. Der tschechische Pianist und Komponist kam 1941 nach Theresienstadt und gehörte zu den wichtigsten Musikern im Kulturleben des Ghettos. 9 Tage, nachdem er die Komposition des Streichtrios beendet hatte, wurde er im Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und starb im Außenlager Fürstengrube.
Der Bahnhof von Theresienstadt lag außerhalb des Ghettos, vielleicht 3 Kilometer entfernt. Für uns waren es nicht einige Kilometer, sondern eine Ewigkeit.
Ruth Elias.
Bei glühender Hitze, beladen mit dem verschiedenen Handgepäck, marschierten die Menschen nach Theresienstadt. Es waren traurige Gestalten, die unter der Bewachung der tschechischen Gendarmen über die Landstraße mehr krochen als gingen. Viele brachen unterwegs zusammen. Aber unbarmherzig schlugen die Gendarmen mit ihren Reitpeitschen auf die Armen ein oder hetzten ihre Schäferhunde auf sie.
Resi Weglein.
Wir sind vollkommen eingesperrt und abgeschlossen von der ganzen Welt. Nirgends eine Hilfe, nirgends ein Ausweg. Das alles ist so seltsam, dass man es einfach nicht versteht. Gott sei Dank, denn wenn man das alles völlig begreifen würde, könnte man verrückt werden.
Eva Mendel-Robitschkova. 3 Stimmen von Überlebenden des Ghettos Theresienstadt.
Theresienstadt, tschechisch Teresin, eine kleine ehemalige Garnisonsstadt, die 1780 vom österreichischen Kaiser Josef II. Gegründet wurde. Ende 1941 richteten die Nationalsozialisten hier ein Sammel- und Durchgangslager für Juden ein. Zunächst für die aus dem Protektorat Böhmen und Mähren. Die Bedingungen schienen günstig. Eine befestigte Stadt mit etwas mehr als 3500 tschechischen Einwohnern und zahlreichen Kasernen, in denen nochmal so viele Menschen Platz fanden. Vor der Stadt befand sich außerdem ein Gefängnis, kleine Festung genannt, das seit 1940 der Prager Gestapo unterstand.
Hatten die Menschen den mühseligen Weg bis ins Ghetto geschafft, mussten sie zunächst in die Schleuse. Die Schriftstellerin Gerti Spieß in einem Interview des Bayerischen Rundfunks.
Es war entsetzlich, in Theresienstadt anzukommen. Zuerst wurde einem alles durchsucht, das bisschen, das man hatte mitnehmen dürfen, wurde ausgewühlt nach denen, die die SS brauchen konnte. Dann wurde man durch den Ort geführt und sah, in welchem Elend die Menschen dort lebten. Jetzt mussten wir uns also an den Theresienstädter Alltag gewöhnen. Das heißt, an Armut, an Enge, an Ungeziefer, an Hunger und natürlich auch an die Fronarbeit.
Neben Geld und Schmuck wurden den Ankommenden auch all die Dinge weggenommen, die das tägliche Leben erleichtern konnten. Tee, Zahnpasta, Medikamente, Thermoskannen, Konserven, Taschenlampen. Dann wurden sie in Zimmer mit 3-stöckigen Betten oder auf den großen Dachböden der Kasernen untergebracht. Die Ulmer Jüdin Resi Weglein, die als Krankenschwester arbeitete.
Der erste Eindruck auf dem Dachboden war, jetzt bist du gewiss im Inferno. Es summte und brummte, es weinte und schrie. Es herrschte ein merkwürdiges Halbdunkel, da nur ganz vereinzelt eine kleine Glühlampe im Gebälk hing. Betten gab es hier selbstverständlich nicht. Man musste sich auf die nackten, rohen Steine niederlassen, auf denen der Schmutz vieler Jahre lag.
Theresienstadt war sehr schnell überfüllt. In den Straßen, in den Unterkünften, beim Schlangestehen für Nahrung oder die sanitären Einrichtungen herrschte drangvolle Enge. Tomasz Fedorowicz, Historiker in der Gedenkstätte Theresienstadt.
Wenn Sie nehmen, dass vor dem Krieg in Theresienstadt nur 7000 Menschen wohnten, dann im Herbst 1942 gab es hier über 58.000 Menschen. Das heißt, dass auf einen Inhaftierten oder einen Häftling kam 1,6 Quadratmeter Lebensraum. Zu dieser großen Sterblichkeit hat auch beigetragen, dass zu dieser Zeit nur eine Toilette auf 100 Menschen zur Verfügung stand.
Resi Weglein?
Das erste Mal in meinem 48-jährigen Dasein auf der schönen Erde sah ich in der Aussiger Kaserne eine Latrine und war entsetzt. 40 bis 50 Menschen hingen dort buchstäblich in der Luft. Von dem Schmutz kann man sich keine Vorstellung machen. Es war unmöglich, sich auf die Stange zu setzen, weil man sonst weder Kleider noch Wäsche hätte weiter tragen können.
Theresienstadt wird manchmal als Ghetto, manchmal als KZ bezeichnet. Es war beides. Es hatte Merkmale eines Konzentrationslagers, besaß teilweise aber auch die Struktur eines städtischen Ghettos. Die Verwaltung überließen die Nationalsozialisten den Inhaftierten. An der Spitze der jüdischen Selbstverwaltung standen der Judenälteste und zwei Stellvertreter. Gegenüber den Bewohnern hatten sie weitgehende Befugnisse. Den Befehlen der SS mussten sie bedingungslos folgen. Der Judenälteste war an die Weisungen des SS-Lagerkommandanten gebunden und diesem direkt verantwortlich. Die Selbstverwaltung bestand aus zahlreichen Abteilungen, die alle Aufgaben im Ghetto durchführten und organisierten. Es gab die Ressorts innere Verwaltung, Recht, Beerdigungswesen, Zentralproviantur, Produktion, Finanzen, Gesundheitswesen, Freizeitgestaltung, dazu eine Feuerwehr. Nach außen wurde das Ghetto von tschechischen Gendarmen bewacht. Im Inneren gab es eine jüdische Ghettowache. Streichquartett Nummer 1 von Pavel Haas. Der tschechische Komponist kam Dezember 1941 nach Theresienstadt. Er wurde im Herbst 1944 nach Auschwitz deportiert und starb kurz nach seiner Ankunft.
Ab Juni 1942 wurden auch deutsche Juden nach Theresienstadt deportiert. Die Nationalsozialisten hatten sich etwas besonders Zynisches einfallen lassen. Sie deklarierten das Lager als Altersghetto für alte, verdiente und prominente Juden. Die mussten sich mit sogenannten Heimeinkaufsverträgen einen Platz im Altersghetto sichern. In diesen Verträgen wurde eine angenehme Heimunterkunft in Theresienbad garantiert, mit Verpflegung und ärztlicher Betreuung auf Lebenszeit. Dafür mussten sie ja oft nicht unerhebliches Vermögen dem NS-Staat überlassen. Sie wurden ausgeplündert, um dann im KZ-artigen Ghetto unter erbärmlichsten Umständen zu vegetieren.
Die Stadt war vollgestopft. Vor allem die Alten mussten auch auf den Dachböden hausen, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Toilette. Und es gab sehr schlechte Bedingungen für sie. Die Deutschen und die österreichischen Juden bildeten die Mehrheit der Verstorbenen hier im Ghetto Theresienstadt.
Die meisten deutschen Juden in Theresienstadt waren alt, daher kaum mehr arbeitsfähig. Ihre Verpflegung war wesentlich schlechter als die der arbeitsfähigen Häftlinge. Die Gefangene Eva Mendel-Rubitschkova schrieb in ihr Tagebuch:
Die Deutschen sind hier todunglücklich. Die alten Leute sind hier ganz allein, haben schrecklichen Hunger. Die Not ist unvorstellbar. Sie gehen den ganzen Tag von Zimmer zu Zimmer und betteln um ein Stück Brot. Andere verkaufen ihre letzten Schuhe, Kleider und Wäsche.
Entsprechend hoch war ihre Sterblichkeit. Von den über 42.000 Deutschen in Theresienstadt starb fast die Hälfte im Ghetto.
Ein Theresienstädter Märchen?
Es war einmal ein König und er war hungrig. Er ging zum Schalter für Speisenausgabe und sagte dem Koch zweimal. Und er bekam zwei Portionen.
Nur in einem Märchen und nur für einen König war es vorstellbar, dass es zwei Portionen zum Essen gab. Für die normalen Insassen war der Hunger ein allgegenwärtiges, oft todbringendes Problem. Im Mai 1942 wurden die Menschen im Lager eingeteilt in Schwerarbeiter, Normalarbeiter und Nichtarbeiter. Der Ältestenrat wollte den Schwerarbeitern, die für das Bestehen des Ghettos existenziell notwendig waren, eine Überlebensration sichern.
Die jüdische Selbstverwaltung hat sich dafür entschieden, dass die Nichtarbeitenden müssen einen Teil ihrer Portion an die Arbeitenden abgeben und auch auf die Kinder. Und das war die Entscheidung von dem ersten Judenältester Jakob Edelstein. Der sagte, die Kinder sind unsere Zukunft. Er wusste gar nichts von den Gaskammern von Auschwitz. Er dachte, wir versuchen, die Kinder zu retten. Und das war alles auf die Kosten von den älteren Menschen.
Die Menschen in Theresienstadt starben aber nicht nur am Hunger, sondern auch an den Krankheiten, die nicht behandelt werden konnten. Die Krankenschwester Resi Weglein:
Theresienstadt war ein großes Lazarett. So viel Sieche und Krüppel kann wohl nicht ein Ort der Erde auf einmal aufweisen.
Eva Mendel-Rubitschkova in ihrem Tagebuch:
Man darf nicht in die Blockhäuser schauen mit dem Schmutz, wo ein Ruhekranker auf dem anderen liegt, wo Leichen mit anderen, die fast schon Leichen sind, tagelang nebeneinander zusammengepfercht liegen, wo die Matratzen triefen und nicht ausgewechselt werden können, so dass sich unter ihnen Würmer ansiedeln. Das alles kann sich niemand vorstellen.
In Theresienstadt lebten auch mehr als 10.000 Kinder. Die meisten wurden später in Auschwitz getötet. Die jüdische Selbstverwaltung bemühte sich sehr, ihnen ein besseres Leben zu verschaffen.
Die jüdische Selbstverwaltung hatte auch die Kinderheime hier gemacht, um der Realität des Chaos und des Sterbens zu entziehen. Also die Kinderheime hatten ihre Welt.
Hier erhielten die Kinder heimlich Unterricht. Hier malten sie mehr als 4000 Zeichnungen, schrieben Gedichte und Prosatexte, die als bewegendes Zeugnis aus den Zeiten der Barbarei erhalten geblieben sind.
Eine enorme Belastung waren die geheimnisvollen Transporte nach Polen. Es konnte jeden treffen. Fast jeder Häftling in Theresienstadt musste erleben, wie seine Liebsten, Verwandte, Freunde in Viehwaggons abtransportiert wurden. Und eines Tages war er dann wahrscheinlich selbst an der Reihe.
Es gingen von Theresienstadt aus viele Transporte weiter. Dass sie fast alle nach Auschwitz kamen, das wussten wir nicht. Sie kamen weiter.
Man wusste, Theresienstadt ist schlecht. Aber die Deportation in den Osten ist noch schlechter. Deportation in den Osten heißt also Tod.
In der Zeit zwischen Januar 1942 und Oktober 1944 fanden 65 Transporte statt. Allein nach Auschwitz wurden über 46.000 Menschen deportiert. Der langsame Satz aus dem Streichquartett Nummer 3 von Viktor Ullmann. Der österreichisch-tschechische Komponist, Dirigent und Pianist war einer der bekanntesten Musiker in Theresienstadt. Er kam mit seiner Frau 1942 hierher und wurde im Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und dort sofort in den Gaskammern getötet.
In Theresienstadt gab es ein zunächst verborgenes, später dann von den Nationalsozialisten geduldetes und zu Propagandazwecken genutztes reges kulturelles Leben. Die Freizeitgestaltung, so der Theresienstädter Begriff, lässt sich mit keinem anderen Lager oder Ghetto vergleichen. Es gab Lesungen und Vorträge bedeutender Wissenschaftler und Gelehrter wie Leo Beck, dem bekanntesten Repräsentanten des deutschen Judentums. Unter den zahlreichen Künstlern und Musikern waren, neben den bereits erwähnten Gideon Klein und Viktor Ullmann, auch der tschechische Dirigent Karel Ančal und der Maler und Schriftsteller Petr Kín. Die Künstler organisierten Konzerte, Opern- und Theateraufführungen und Kabarett. Die Pianistin Alice Herz-Sommer, die gemeinsam mit ihrem Sohn Raphael das Ghetto überlebte, in einem Interview des Bayerischen Rundfunks:
Unvergesslich für mich war zu erkennen, was Musik imstande ist, also ich als Musikerin. Der ganze Tag war für mich ein Feiertag, wenn ich gewusst habe, ich spiele Abend. Und wie die Leute zugehört haben, sie haben dasselbe gespürt wie ich, natürlich. Sie haben mich genauso gefreut und in dieser Stunde haben sie vergessen. Und die Hoffnung war durch die Musik, glaube ich, verstärkt.
Aufgeführt wurden etwa Smetanas Verkaufte Braut oder Mozarts Zauberflöte, dirigiert von Raphael Schächter. Das größte Musikprojekt in der Theresienstädter Geschichte war Giuseppe Verdis Requiem mit einem Chor aus 150 Sängern. Es gelang, obwohl immer wieder Choristen und Solisten aus dem Ensemble gerissen und nach Auschwitz deportiert wurden. Nach der letzten Aufführung kamen alle Musiker und Sänger gemeinsam in den Transport nach Auschwitz.
Die Kinderoper Brundibar von Hans Krasa. Der tschechisch-deutsche Komponist wurde im August 1942 nach Theresienstadt deportiert, im Oktober 1944 nach Auschwitz gebracht und dort sofort ermordet.
Brundibár wurde 55 Mal in Theresienstadt aufgeführt, mit immer wieder neuer Besetzung wegen der Transporte nach Auschwitz.
Um es ausländischen Besuchern, unter ihnen einem Gesandten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, als Musterghetto vorführen zu können, wurde Theresienstadt ab Juni 1944 verschönert. Entlang einer genau festgelegten Besichtigungsroute wurde umgebaut, renoviert, ordentlich hergerichtet. Fassaden wurden gestrichen, Straßenschilder aufgestellt, Geschäfte eingerichtet, Schaufenster gut bestückt. Im Park entstanden ein Musikpavillon, ein Café, ein Kinderspielplatz. Auf dem Marktplatz, den die Häftlinge nie betreten durften, standen nun Bänke. Am 23. Juni 1944 ging eine perfekte Inszenierung über die Bühne. So perfekt, dass der Schweizer Arzt Maurice Rossell als Vertreter des Roten Kreuzes einen begeisterten Abschlussbericht schrieb.
Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Bevölkerung nicht unter Unterernährung leidet. Die Rationen sind ausreichend.
Die sanitären Einrichtungen befand Rossell als annehmbar. Ein besonders gutes Zeugnis stellte er der medizinischen Versorgung aus. Die Funktion des Lagers als Durchgangsstation auf dem Weg in die Vernichtung verkannte er vollständig.
Das Lager Theresienstadt ist ein Endlager. Normalerweise wird niemand, der einmal ins Ghetto gekommen ist, anderswohin geschickt.
Die Häftlinge, die die glücklichen Bewohner spielen mussten, konnten sich nicht vorstellen, dass man das erzwungene Schauspiel glauben würde. Doch zumindest Rossell hielt alles für Wahrheit und verfasste einen absolut positiven Bericht.
Es gibt sicher kaum eine Bevölkerung, die so gut versorgt wird wie die von Theresienstadt.
Nach der Verschönerung der Stadt ließen die Nationalsozialisten im August und September 1944 den Film drehen, der unter dem Titel »Der Führer schenkt den Juden eine Stadt« bekannt geworden ist. Wie der Historiker Karol Margri herausfand, war dieser Titel eine ironische Umschreibung des Inhalts durch die Ghettobewohner. Der tatsächliche Titel lautete »Theresienstadt, ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet«. Mit der Leitung der Dreharbeiten wurde der im Ghetto inhaftierte Schauspieler, Regisseur und Kabarettist Kurt Geron beauftragt. Die Ghetto-Insassen mussten als Statisten und Darsteller mitwirken. Geron stand während der Dreharbeiten ständig unter Aufsicht der SS. Er durfte das gefilmte Material nicht sehen und nicht mit den übrigen Häftlingen sprechen. Der Film zeigt das glückliche Leben im Ghetto. Wohlgenährte, fröhliche Kinder, hübsche Unterkünfte, eine gute medizinische Versorgung, Freizeitvergnügen, Sport, Musik, Kaffeehaus. Weil das Material erst im März 1945 in Prag fertig geschnitten wurde, war es zu spät, um den Film noch im Kino zu zeigen. Der 47-jährige Regisseur kam noch vor Ende der Dreharbeiten, im Oktober 1944, mit seiner Frau nach Auschwitz, wo sie beide ermordet wurden. El Male Rachamim, ein jüdisches Gebet, das unter anderem zum Gedenken an die Opfer des Holocaust gesprochen wird.
Bei Auschwitz, mein Donneck, Treblinka.
Resi Weglein?
Über Nacht und als niemand es ahnte, kam der große Schlag über uns.
Zwischen dem 28. September und dem 28. Oktober 1944 wurden über 18.000 Menschen aus Theresienstadt nach Auschwitz deportiert. Musiker, Komponisten, Sänger, Schauspieler, die das kulturelle Leben Theresienstadts gestaltet hatten. Mitglieder des Aufbaukommandos, die als Erste nach Theresienstadt gekommen waren. Und Ärzte und Krankenschwestern, die bisher von Transporten ausgenommen waren. Auch Häftlinge, die aufgrund ihrer Verdienste im Ersten Weltkrieg bis dahin als geschützt galten, mussten die Züge besteigen. Nachdem das Ghetto sich nach den Herbsttransporten gespenstisch geleert hatte, kamen ab April 1945 Transporte aus inzwischen aufgelösten Konzentrationslagern an, aus Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald.
Die Lebenden, die aus den Waggons gehoben wurden, waren nahezu unfähig, einen Schritt zu machen. Wir legten sie auf Bahren, es waren nur noch Skelette, denn alle hatten nahezu 14 Tage keine Nahrung bekommen, und sie lebten noch. Auf dem Boden der Wagen aber lagen die Leichen, in einem Zustand, den ich nicht zu schildern vermag.
Von den ungefähr 15.000 völlig entkräfteten, traumatisierten Menschen erfuhren die Häftlinge in Theresienstadt erstmals über die Verbrechen in den Vernichtungslagern. Ende April verdichteten sich die Gerüchte, dass die sowjetische Armee sich dem Ghetto näherte. Eva Mendel-Rubitschkova am Freitag, den 4. Mai 1945.
Ist es möglich, dass wirklich Schluss ist? Einfach unglaublich. Die Deutschen sind angeblich schon weg von hier. Niemand weiß etwas. Verrückte Stimmung, alles in Erwartung.
Am 5. Mai 1945 wurde das Ghetto der Obhut des Roten Kreuzes übergeben. Drei Tage später, am 8. Mai, marschierten Truppen der Roten Armee in Theresienstadt ein.
Begrüßt von dem ungeheuren Jubel der Ghetto-Insassen. Die ganze Nacht war auf den sonst toten Straßen Hochbetrieb. Die Russen waren also da. Ihr erster Befehl, der von Adolf Hitler verliehene Judenstern, habe sofort zu verschwinden. Nun, wir trennten ihn gern von unseren Kleidern ab. Er hatte uns nur Leid gebracht.
Auch nach der Befreiung war für die Krankenschwester Resi Weglein die gefährliche Arbeit nicht vorbei. Eine Typhusepidemie brach aus, in der zahlreiche Menschen starben.
Ohne die 15.000 Häftlinge aus den Evakuierungstransporten kurz vor Ende des Krieges mitzuzählen, wurden 141.000 Menschen nach Theresienstadt deportiert. Mehr als die Hälfte von ihnen waren Tschechen. Die zweitgrößte Gruppe stellten die Deutschen. Es waren aber auch Menschen aus Österreich, Holland, Polen, Ungarn und Dänemark inhaftiert. Etwa 33.500 Menschen starben in Theresienstadt. 88.000 wurden in Vernichtungslager deportiert. 3.500 überlebten.